Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Phoenix persönlich. So Bilder von einem Konferenztisch sind Ihnen allen vertraut. Menschen sitzen hinter Papieren, sind in der Regel recht formal angezogen. Aber wenn das kein normaler Konferenztisch mehr ist, dann war das ein Tisch, an dem mein heutiger Gast gesessen hat. Zum Beispiel ein Konferenztisch in Washington D.C. im Weißen Haus. Da wurde teilweise Weltschicksal entschieden, wenn er da saß, wenn er mit anderen wichtigen Persönlichkeiten an anderen wichtigen Tischen gesessen hat. Denn er hat eine spektakuläre Karriere im Auswärtigen Dienst der Vereinigten Staaten hinter sich. Für uns aus deutscher Sicht das Wichtigste natürlich, dass er Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland, in Berlin war. John Kornblum ist da. Herr Kornblum, ich habe mir versucht, das vorzustellen. Sie kommen 1964 als ganz junger Diplomat, 21 Jahre.
Eigentlich war es 65, Januar 65.
Also okay, aber Sie waren trotzdem Anfang 20, Sie waren
ja,
sehr jung.
Ja, ich war zuerst im Auswärtigen Dienst in Washington und dann kam ich Januar 65 mit der SS United States in Bremerhaven an.
Sie kommen da an und Sie kommen in ein Deutschland, wenn man das nachguckt, der Hit des Jahres 1964 überlappte Liebeskummer lohnt sich nicht von Siw Malmkvist für eine Handvoll Dollar, der Italo-Western in Deutschland, ja, die Nummer eins mit erstaunlicherweise Clint Eastwood und Marianne Koch, also entdeckt auf der Straße. Dieses Deutschland damals, wie kam Ihnen das vor? Was hat Sie da am meisten fasziniert, wenn Sie das alles ja neu entdecken durften?
Ja, es sind zwei Eindrücke, die ich bis heute habe. Erstens, es war 1965, es war zu dem Zeitpunkt, wo ich ankam, noch nicht 20 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die ganze Atmosphäre war durch diesen Krieg gekennzeichnet. Also wie die Menschen sich verhalten haben, was sie besprochen haben, was sie verdient haben. Es war Nachkriegszeit, 20 Jahre später. Aber der andere Eindruck war noch viel wichtiger und es war nicht mein erstes Mal im Ausland, aber mein erstes Mal in Europa und das erste Mal länger außerhalb der Vereinigten Staaten. Und ich habe sofort gemerkt, dass ich mich nicht fremd da fühlte. Das kam wegen meinem deutschen Vater, meinem deutschen Großvater und wer weiß, die gehen weit zurück. Aber für mich, es ist bis heute geblieben, die deutsche Gesellschaft ist einfach eine normale Gesellschaft.
Aber das wundert mich, dass Sie das so sagen. John Christian Kornblum, wenn die Leute
das
nach dem Ziel fragen.
Das war mein Großvater.
Das ist der Großvater. Mich wundert das, dass Sie das so sagen, dass es eine normale Gesellschaft ist. Weil wenn wir dahin zurückgucken, dann finden wir das ja alles andere als normal. So viele Nazis noch in den unterschiedlichen Positionen. Sie haben es gerade gesagt, der Krieg noch nicht so lange her. Ja. Diese ganze Gewalt, die da unterwegs war, eigentlich immer noch mit drin in der ganzen Gesellschaft. Kann man aus Zeitungen rauslesen, wenn man sich damit
beschäftigt. Jedes normale Land hat ja sehr viele Abnormalitäten auch. Das ist nicht, dass es... Ich meine, Deutschland war zu dem Zeitpunkt immer noch, wie soll ich das sagen, ein Nachkriegsfrage, Nachkriegselement, das ohne Frage. Ich fühlte mich ganz normal da.
Wenn man diese Zeit anguckt, dann fällt einem sofort ein, die 60er Jahre, da begann eine junge Bewegung, ja. Jugendbewegung. Sie hätten auch entscheiden können, Herr Kornblum, mein Gott, ich gehe nach San Francisco und schließe mich in Haight-Ashbury, den Hippies an.
Das hätte ich nie getan.
Ja, aber warum, das ist die Frage, weil, wie gesagt, das ist die Sendung heißt für nichts persönlich. Warum, was stand da persönlich dagegen?
Ich hatte eine ziemlich strenge Kindheit. Meine Eltern waren etwas älter, nicht sehr alt, aber etwas älter als die Eltern von meinen meisten Freunden und so. Wir waren sehr konservativ, wir waren alle, beide Eltern waren die Kinder von Einwanderern. Die hatten sehr viel von dem Old World noch drin. Und ich habe mich, das ist ein interessantes Thema, irgendwann muss ich das für mich auch selbst ausarbeiten, weil ich war natürlich gegen den Vietnamkrieg etc.
Ach, Sie waren da dagegen?
Natürlich war ich dagegen den Krieg. Ich habe sogar als junger Diplomat ein paar Jahre später unter anderem einen Brief unterschrieben an den Secretary of State, der den Krieg protestiert hatten. Wir wollten das testen und die haben das hingenommen, dass wir das getan haben. Aber ich war nicht in diese Stimmung der Hippies und das alles, da war ich nie. Sonst wäre ich nicht im Auswärtigen Dienst gewesen.
Ja, aber wenn Sie sagen konservativ aufgewachsen, könnte man sich normalerweise vorstellen, die innere Rebellion dagegen, weg mit der Form, weg mit dem Formalen.
Das hatte ich nicht.
Aber konnten Sie nachvollziehen, warum andere junge Leute so unterwegs sind?
Es war die Reaktion in Amerika, aber noch viel stärker in Deutschland. Es war die verspätete Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg. die jungen Leute, die nach dem Zweiten Weltkrieg, gleich nach dem Krieg, sagen wir 17, 18, 19 waren, die dachten an das Überleben, nicht an Politik oder Gerechtigkeit oder sowas. Und es dauerte 20 Jahre, das ist genau der Punkt, es dauerte 20 Jahre, bis das alles irgendwie verdaut wurde. Und die Gruppe, die damals die sogenannten 68er waren, sie waren entweder in den späten 30er oder Anfang der 40er Jahren geboren. Sie waren kleine Kinder nach dem Krieg. Und sie war die erste Generation, die die Freiheit und die Selbstsicherheit hatten, zu protestieren. Davor gab es nicht. Und ich kam an, als ich ankam, Anfang 65, waren noch die alten Zeiten. Die Studentenbewegung gab es nicht. Es war eine meiner Arbeiten, interessant gesagt, dass ich mit diesen Leuten Kontakt aufgenommen habe, habe ich auch gemacht. Und die waren aber sehr brav. Das ist nichts von Revolutionären. Damals, es war in Hamburg, die waren damals in 65, Anfang 66, die waren immer noch sehr, sehr brav. Aber sie waren anders als die unmittelbare Nachkriegsgeneration, die wirklich nur ans Überleben gedacht haben.
Was mich jetzt immer noch verblüfft, weil Sie es gerade gesagt haben, Herr Kornblum, dass Sie gesagt haben, ich bin erklärtermaßen gegen den Vietnamkrieg gewesen. Als Sie angefangen haben, war noch der Präsident Lyndon B. Johnson.
Ja.
Dann anschließend, der musste den Vietnamkrieg, der war darin total...
Ist dann abgetreten, weil wegen Vietnamkrieg, ja.
Richard Nixon. Mit dem Sicherheitsberater Henry Kissinger, heute von manchen gefeiert für die harte Realpolitik, die er propagiert hat. Anschließend war er auch noch Außenminister der Vereinigten Staaten. Und er hat Kambodscha bombardieren lassen, wo bis heute Leute sagen, das ist ein fürchterliches Kriegsverbrechen gewesen. Aber wie konnten Sie das denn zusammenbringen, wenn wir die Hippies mal ganz außen vor lassen, wie konnten Sie das zusammenbringen? Ich arbeite für dieses State Department. Ich bin ein Diplomat im Dienst meines Landes. Und das ist aber das, womit mein Land im Moment vor allen Dingen beachtet wird.
Und ich habe dagegen protestiert. Das ist der Punkt. Man braucht nicht alles hinnehmen oder alles gut finden. Wie gesagt, ich komme aus einer Familie von Einwanderern. Für uns war Amerika das Ziel. Es gab nichts Besseres. Aber das bedeutet nicht, dass man mit allem einverstanden war. Bis weitem nicht. Aber ich war auch nicht mit allem einverstanden. Der Name Bernie Sanders ist immer noch ein aktiver Politiker in Amerika.
Präsidentschaftskandidat.
Ich war ziemlich aufgeregt über seine Taktik, die er damals im Democratic Convention 1968 verwendet hat. So, man kann
Moment, der Bernie Sanders, der heute
der Linke ist. Ja, es war derselbe. Der war damals 20 Jahre alt oder sowas.
Und Sie hat das, Sie waren davon aufgeregt im positiven Sinne.
Also nein, ich habe es abgelehnt, wie diese Radikalen sich verhalten haben. Und ich habe natürlich nie was Komisches geraucht oder ich habe nie in meinem Leben überhaupt geraucht. Aber
ich kenne diese Zeit aus Filmen. Ja. Und wenn man die Filme guckt, dann denkt man, was die Leute mindestens gemacht haben, ist Kette geraucht.
Ja,
das haben sie auch nicht gemacht.
Weil ich irgendwas dagegen hatte, sondern weil ich das nicht vollbracht habe, zu inhalieren.
Das ist eine Anspielung. Das ist eine Anspielung auf Bill Clinton, der gesagt hat, ich habe gekifft, aber nicht inhaliert.
Ich konnte es nicht. Ich weiß nicht warum.
Aber wie haben Sie den Stress ausgehalten? Weil wenn man an Ihrer Karriere entlang geht, da sind ja total stressige Momente, die können wir jetzt wirklich nicht alle besprechen. Ja. Vier Mächteabkommen, da waren Sie dabei, Sie waren bei der KSZI. Das ist kalter Krieg, Jahr für Jahr für Jahr. Ja. Und Sie sind in Deutschland, dann später am Dayton-Abkommen, also am Frieden von Dayton, Bosnien. Sie waren überall dabei. Wie haben Sie denn diesen Stress ausgehalten? Weil Sie ja wissen oder immer wussten, es geht um Leben und Tod.
Ich habe keinen Stress gehabt. Es war für mich, man muss das verstehen, es sind auch bei, man könnte dieselbe Frage an vielen Journalisten stellen. Wie haben Sie es überhaupt ausgehalten, aus Kambodscha oder aus Ukraine oder wer weiß was zu berichten? Sie sagen, ja, das mache ich. Das war für mich auch die Aufgabe und die Inhalte, auch die Aufgaben, die man hatte als Diplomat, haben mich so stimuliert sozusagen. Ich habe in meinem Leben kaum Stress gehabt, bis heute.
Ich dürfte der Festredner auf Ihrem Geburtstag sein, der kurz bevorsteht, in ein paar Tagen, und würde sagen, John Kornblum hat Geschichte geschrieben. Diesen Satz als solchen, würden Sie dann sagen, um Gottes Willen, wir haben den falschen Festredner, was schleimt der hier rum? Oder wie würden Sie das sehen, wenn ich sagen würde, Sie haben Geschichte
geschrieben? Ich würde beides sagen. Ich wurde, es ist mir peinlich, wenn man sagt, dass man irgendwas Geschichte gemacht hat. Aber ich habe das, Sie haben das angesprochen, ich habe das Glück oder es hat den Zufall gegeben oder ich weiß nicht was, dass ich irgendwie teilweise nur als ganz kleines Mitglied einer Delegation, teilweise als Chef einer Delegation, jedes große Ereignis, angefangen mit der Ostpolitik hier in Deutschland bis hin zu Bosnien und das sozusagen Ende des Kalten Krieges, habe ich mitgemacht. Und teilweise sehr bestimmend mitgemacht. Und das war für mich natürlich sehr wunderbar. Ich fühle mich richtig geehrt, dass ich das tun könnte. Aber es ist, wie in den meisten Leben, nicht geplant worden. Es ist einfach so.
Aber wie schnöde kann das manchmal sein, wenn man an unmittelbarer Geschichte oder mindestens an einem geschichtlichen O-Ton beteiligt war? Ronald Reagan hat im Juni 1987, nicht weit weg von dem Ort, an dem wir gerade hier sitzen, auf der anderen Seite des Brandenburger Tors gestanden und gerufen, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Alle. Und der Satz ist aufgeschrieben von John Kornblum für Ronald Reagan. Und es waren nur 20.000 Leute da, es waren gar nicht viele Leute da.
Da waren 50.000 Leute da.
Aber es war zumindest weniger, als sie gehofft hatten. Und Kreuzberg war abgeriegelt, es gab Proteste
dagegen. Ich sag was dazu, wenn Sie fertig sind. Das stimmt nicht. Was Sie sagen, stimmt nicht.
Es stimmt alles nicht.
Ja.
Bitte.
Ich bin stolz auf diesen Satz, aber wie bei allen großen Ereignissen, der Satz war nur ein kleiner Teil von dem Ereignis. Und die große, den Erfolg, den ich richtig schätze, den ich gehabt habe, war, dass der überhaupt da gestanden hat. Nicht,
dass weil der Präsident da stand?
Ja, vor dem Brandenburger Tor. Mhm. Nicht, weil ich Probleme mit dem Weißen Haus hatte, sondern ich hatte Probleme mit den Deutschen. Die haben sogar eine Delegation nach Washington geschickt, um zu bitten, dass er nicht vor dem Brandenburger Tor steht. Weil gerade die jüngsten Aktualitäten unterstreichen auch diesen Punkt. Die haben Angst, dass das zu viel für die Russen sein würde und dass die Russen zurückschlagen würden. Und der einzige Grund, warum das stattgefunden hat, war, dass Berlin zu dem Zeitpunkt noch unter vier Mächte Verwaltung war. Und wir konnten, um es ziemlich salopp zu sagen, mehr oder weniger machen, was wir wollten. Und wir haben dann, aber ich musste zuerst natürlich Rückendeckung zu Hause kriegen, weil ich habe das immer gekriegt. Und wir haben dem Senat, der Bundesregierung gesagt, ja, vielen Dank für Ihre Meinung, aber wir bleiben sowieso bei unserem Plan. Die Frage mit 40.000 oder 20.000 ist eine Legende, die jetzt seit Jahren durch den Berliner Senat gestreut wird, weil sie nicht zugeben wollen, dass wir Erfolg haben. Tut mir leid, dass ich das so direkt sage.
Aber Kreuzberg musste abgesperrt werden.
Ja, damit aber wir haben eine andere Methode gehabt. Die Methode war, das waren die ersten Jahre der Personal Computers. Und wir sind zuerst hatten wir so ungefähr 10.000 Amerikaner. Das war gut. Und die waren vorne. Wir sind zu den großen Industriebetrieben gegangen, die es in Berlin noch gibt, aber damals noch viel mehr gab. Und wir sagen, Sie haben bestimmt Listen von Angestellten oder Arbeiter, die schon geclearet worden sind. Und wir würden die Leute dann einladen wollen und wir würden gerne die Namen haben und wir werden noch mal durch den Polizeicomputer hier geben. Das haben wir getan, hat 2 Wochen gedauert. Und wir hatten, und ich kann es Ihnen versichern, wir haben das geschätzt, gezählt, alles, es hat zwischen 45.000 und 50.000 Menschen da gegeben. Aber bis heute wollen die Berliner Behörden das nicht zugeben.
Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, die jüngsten Aktualitäten. Natürlich brenne ich darauf, Herr Kornblum, mit Ihnen darüber zu sprechen, ja, über die jüngsten Aktualitäten. Wenn Sie den Bundeskanzler, wenn Sie Olaf Scholz das nächste Mal treffen, wie wird Ihr Kompliment dafür ausfallen, dass es ihm gelungen ist, der Regierung in Washington mehr oder weniger seinen Willen aufzuzwingen?
Dieses Kompliment würde ich nicht machen, weil das hat er nicht getan. Was er getan hat, und ich würde ihm erstens danken für seine Entscheidung. Zweitens, ich würde ihm danken, dass er meine These bewiesen hat. Meine These, und es gibt Artikel, die ich darüber geschrieben habe. Ich habe sogar längere, ziemlich langweilige, aber analytische Artikel über der deutsche Weg zum Wandel. Und die Deutschen wandeln sich nicht. Deutschland in den 20. Jahrhundert oder jetzt 20, 21. Jahrhundert hat sich mehr geändert, mehr gewandelt als fast jedes andere Land auf der Welt. Seitdem ich hier bin, seitdem ich lebe, gibt es 5 Deutschländer zum Beispiel. Und so Wandel findet statt, aber Wandel findet auf einer sehr deutschen Methode statt. Und diese Methode heißt, es muss immer im letzten Moment entschieden werden. Und es muss zuerst aufgebaut werden. Und es muss erst eine Bedrohung werden. Und dann muss es eine Debatte geben. Und dann muss es noch eine Bedrohung geben, etc., etc. Genau wie das jetzt in diesem Thema war. Das Problem, und die Deutschen sind immer erfolgreich dabei, ob es in Politik ist, ist besonders schwierig, natürlich bei sicherheitspolitischen Sachen, bei militärischen Sachen, aber auch in Wirtschafts. Sie könnten sich jeden beliebigen Italiener oder Spanier jetzt fragen, wie halten Sie von dem deutschen Management des Euros? Da würden Sie nicht unbedingt Lob bekommen. Und so, Schulz hat genau meine Methode angewendet, sozusagen. Und
aber es ist ein Amerikaner, der gesagt hat, was wäre jemals fertig geworden, wenn es die letzte Minute nicht gäbe, nämlich Mark Twain. Insofern hat man sich am Amerikaner ein Beispiel genommen. Aber das heißt, die Entscheidung, das müssen wir noch eben kurz sagen, Leopard 2 Panzer zu liefern. Für uns ist das mitunter, klang das mitunter aber so, als sei das ein Jungtim gewesen. Wir liefern, Deutschland liefert Leopard 2 Panzer, wenn die Vereinigten Staaten bereit sind, eigene Panzer M1 Abrams nach in die Ukraine zu liefern.
Was stimmt ist, dass die Vereinigten Staaten nicht vorhatten, Abrams zu schicken, weil sie eigentlich für die Aufgabe da nicht sehr geeignet sind. Sie sind zu kompliziert. Die sind so fast ein Hightech-Waren von Amerika, zu viel Hightech drin. Und die Leoparden sind fantastische Panzer, absolut fantastische. Dann hat Scholz dieses Jungtum tatsächlich, ob er es Jungtum nennt oder nicht, er hat es aufgebaut. Er hat immer gesagt, wir wollen ja immer mit unseren Alliierten zusammenhandeln. Deutschland darf nicht alleine was machen. Aber genug andere Alliierten hatten sich schon entschlossen, Panzer zu machen. Es brauchten nicht unbedingt die Vereinigten Staaten zu sein. Aber dann hat es eine sehr kreative Zeit gegeben, anscheinend nicht immer mit positiven Austausche zwischen den beiden.
Da wollte ich Sie fragen, weil Sie die Schlüssellochperspektive uns eigentlich liefern können. Ist das üblich oder kann das sein, dass eine Regierung jetzt in dem Fall Lloyd Austin, also der Verteidigungsminister oder der Sicherheitsberater Jake Sullivan, einer von denen soll es gewesen sein, soll angerufen haben bei seinem Counterpart in Deutschland, ich glaube bei Jens Blödner im Bundeskanzleramt, das ist eine Geschichte der Süddeutschen Zeitung, und soll gesagt haben, ich glaube, es hackt, ihr könnt uns nicht so unter Druck setzen, wir lassen uns von euch nicht so hinstellen. Ist sowas wahrscheinlich im diplomatischen Miteinander?
Ich habe mich auch so mal verhalten. Es gibt Menschen in dieser Stadt, die kaum mit mir reden, weil ich meine Großmachtfähigkeiten bei ihnen ausgetragen habe.
Ja, was verbirgt sich dahinter, Herr Kornblum, wenn Sie als Großmachtsvertreter aufgetreten sind? Was könnte das gewesen sein?
Es gibt Punkte, wo es einfach passieren muss. Und wenn man macht Konsens bis zu einem gewissen Punkt und dann sagt man, jetzt wird's gemacht.
Ja, aber wir gucken zurück. Sie müssten eigentlich deutschen Versteher allerersten Rang sein, weil Sie so lange hier sind, weil Sie 50 Jahre, zusammengenommen hier verbracht haben. Das heißt, Sie müssten verstehen können, dass es viele, das ist ausgezählt, 40%, etwas weniger gibt, die Sorge haben, die sich davor sorgen, dass es eine Eskalation gibt, dass Wladimir Putin den Krieg eskaliert und nach Deutschland oder in den Rest Europas trägt. Warum haben Sie kaum Verständnis dafür, dass Leute das so sehen? Oder haben Sie
Verständnis? Ja, Verständnis, natürlich. Aber was ich meine ist, ich bin hier lang genug gewesen, jetzt zu verstehen, wie man zu Entscheidungen hier kommt. Und die Methode Scholz jetzt in diesen 2 Wochen oder wie lange es gedauert hatte, war fast ein Bilderbuchbeispiel von der Methode, die ich auch mal sehr oft beschrieben habe. Ich habe den Menschen in Washington das auch gesagt. Und ich habe gesagt, pass mal auf, ihr werdet am Ende ziemlich einen Krach mit dem haben. Ich habe sogar zu den Jake Sullivan gesagt, there are no heroes in Europe. Und es gibt keine Helden in Europa und man muss das durchboxen. Und im Endeffekt, beide Seiten, es ist interessant, weil ich habe die Reaktion auf beiden Seiten gesehen. Beide Seiten haben gesagt, die haben gewonnen. Und ist das nicht wunderbar? Das ist das beste Ergebnis von einer Verhandlung.
Das heißt, keiner ist auf keinen sauer, es bleibt da nichts.
Nee, keiner ist auf keinen sauer. Wenn beide Seiten meinen, ich habe gewonnen, das ist das beste Ergebnis, das man haben kann.
Wenn Sie jetzt sagen, es gibt keine Helden in Europa, das heißt, Sie könnten sich vorstellen, dass man eben nicht Wladimir Putin die Erzählung überlässt, sondern dass man Wladimir Putin klar macht, lass es jetzt besser sein, hör jetzt besser auf, weil du kriegst, je weiter du das steigerst, umso gefährlicher wird es vor allen Dingen für dich. Das wäre das, was der Held sagen würde.
Es gibt Motivation, Gefühle, Schwächen, Probleme, egal wie man es nennen möchte, unter der Oberfläche in Gesellschaften, die dazu führen, dass man zu einem gewissen Punkt gehen kann und nicht weiter. Das Paradebeispiel sind die Israelis. Die sind, wenn sie meinen, dass die Amerikaner schwierige Beziehungen zu Europa haben, dann sollen sie unsere Beziehung zu Israel haben. Aber Israel lebt mit dem Bewusstsein, dass es jeden Tag einen Krieg geben könnte und jeden Tag die Vernichtung des Landes geben könnte. Punkt. Das bedeutet, dass sie unglaublich inflexibel sind auf Sachen von Sicherheit. Deutschland hat eine viel moderatere Meinung, aber lebt auch mit diesen Ängsten. Und das heißt, Deutschland, Sie haben das eben angesprochen, viele Deutsche leben auch mit der Angst, dass es übermorgen einen Riesenkrieg geben könnte. Das ist für uns nicht vollziehbar. Wir leben hinter unseren Ozeanen, uns geht es viel besser. Aber ich habe gelernt, das nicht nur zu verstehen, sondern das auch mich dementsprechend zu verhalten.
Jetzt sagen Leute häufiger, die die Waffenlieferung nicht befürworten, die sagen, die Diplomatie käme zu kurz. Diplomatie ist ihr Steckenpferd, das ist ihr Thema. Rolf Mützenich beispielsweise, Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag, hat gesagt, kluge Außenpolitik ist mehr als die Lieferung von Waffen.
Das stimmt natürlich.
Das stimmt, sonst hätten Sie den Berufsweg nicht gehen müssen, den Sie gegangen sind.
Aber das ist auch ein Ausweg. Diplomatie, könnte Ihnen mehrere Beispiele geben, funktioniert nur, nachdem der Boden sozusagen bereitet worden ist. Und der Boden heißt, dass die beiden Seiten bereit sein müssen, zu verhandeln. Und öfters bedeutet das, dass man eine sehr harte Politik haben muss. Die Brand-Ost-Politik wird hier, ich meine, fälschlicherweise so gefeiert, als ein Wendepunkt der Geschichte war es eigentlich nicht.
Aber es wird romantisiert.
Es wird romantisiert. Aber, und ich kannte Willy Brandt sehr gut. Ich war in diesen Jahren 71, 72, 73, ich war der Verbindungsmann zwischen der amerikanischen Botschaft und Egon Bahr. Also ich habe sehr viel mit dem zu tun gehabt. Und ihm war es allklar, dass der einzige Grund, warum sie das machen könnten, waren die 20 Jahre Kalte Krieg, der davor waren. Und dass wir so streng und so stark mit der Verteidigung waren, etc., etc. Das war so, wenn jemand jetzt hier sitzt und sagt, es muss Diplomatie geben, naja, was haben wir über die letzten 30 Jahre mit Russland gemacht? Nur Diplomatie. Aber wenn ein Gegenpartner das Ziel hat, Krieg zu führen, dann nützt keine Diplomatie. Ich habe dasselbe sehr persönlich, miterlebt, zum Beispiel mit Milosevic in Bosnien. Ich habe ihn 25 Mal, habe ich zusammengezählt, 4 Augengespräche mit ihm gehabt.
Aber gerade Bosnien hat sehr, sehr lange gedauert. Da haben viele bosnische Muslims gesagt, wir werden hier vergessen. Genau. Es gab Anklagen gegen die Clinton-Regierung. Die Clinton-Regierung hat nicht gehandelt. Es hieß Bill Clinton, George Packer schreibt das in seinem Buch, dass Clinton sich dafür nicht interessiert hat. Und was da auch beschrieben ist in diesem hervorragenden Buch von George Packer, ist das, wie das nach innen läuft. Bill Clinton kriegt einen Reiseführer geschenkt und plötzlich interessiert er sich für Jugoslawien. Ist da sehr viel weniger Strategie, sehr viel weniger große Linie dahinter, als wir uns das vorstellen?
Das ist aber nicht der Grund, warum wir. Erstens, wir haben, man darf nicht vergessen, das war eine Zeit, wo die Europäer glaubten, alles ist wieder normal. Es war total töricht von denen. Und der Premierminister von Luxemburg hat sogar an Amerika eine Botschaft, gesagt: Ihr braucht hier nichts zu machen, jetzt schlägt die Stunde Europas. Das war alles Quatsch. Aber Clinton wollte zuerst, und das war nur Clinton, sondern auch George Bush vor Clinton, gesagt, jetzt müssen die Europäer ran, lass uns sehen, was sie machen. Es war tragisch, weil viele Leute da gestorben sind, aber die Europäer konnten es nicht. Tut mir leid, die konnten es nicht. Und Clinton aber ist nicht, hat nichts mit Reiselektüre zu tun. Es war nach der schrecklichen Mörder in Srebrenica. Dann hat Clinton und ich war damals Holbrooke Stellvertreter. Und wir haben endlos viel versucht, Clinton zu überzeugen. Und er hatte innenpolitische Gründe, sich nicht zu engagieren. Aber nach dem Mord, in Massaker, könnte man sagen, in Srebrenica, hatten wir keine Wahl. Und dann fingen unsere aktive Teilnahme an die Verhandlungen an. Und was war unser erster Schritt, das die Europäer nicht vollbracht haben? Die Bombardierung von serbischen Artillerie, Sarajevo war. So, der erste diplomatische Schritt, den wir genommen haben, war die Bombardierung.
Aber Herr Kommel, noch mal, ich muss noch mal an Sie beinahe schon appellieren, als deutschen Versteher, als Deutschlandkenner. Wenn die Deutschen jetzt die Ersten wären, die sich hinstellen würden und würden sagen, wir liefern alles, was es gibt, an die Front in der Ukraine, wenn die das wollen.
Ja, Caritas erst hin.
Aber können Sie nicht, Sie haben vorhin gesagt, als Sie hierhin kamen, waren die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs noch zu spüren. Und mein Großvater ist, als er starb, hatte er immer noch die Splitter von einer Granate, russischen Granate in den Oberschenkeln. Für ihn war das größte Versprechen der Demokratie, Deutsche werden nicht mehr in die Nähe von Waffen kommen. Ja, natürlich,
ich verstehe das völlig, wie gesagt. Aber man kann denn nicht, das nicht als Grund zu nichts tun zu haben. Es gibt Menschen immer noch hier, die sagen, wir sollten keine Waffen liefern, wir sollen Verhandlungen mit Russland aufmachen. Verhandlungen worüber denn? Über das Schicksal von der Ukraine?
Aber welche Kanäle könnte es geben? Ich erinnere mich an ein Interview, das der britische Oberbefehlshaber, glaube ich, dem Daily Telegraph gegeben hat. Da kam die banal klingende oder banal scheinende Frage auf, haben Sie Ihrem Gegenüber in der russischen Armee eine Weihnachtskarte geschrieben? Und dann hat er geantwortet, das habe ich dieses Mal nicht gemacht, aber es gibt noch Kanäle, die offen sind. Es gibt Gesprächskanäle,
ja, ich kenne nicht welche, aber man sagt das und vor allem zwischen den Militärs.
Also das heißt, die gibt es definitiv. Ja. Das heißt, warum kann man da nicht über diese Kanäle ausprobieren, kriegen wir eine Verhandlung hin?
Weil man weiß, was die Antwort ist. Man hat das versucht. Man redet, als ob das nicht versucht worden ist, dass es über 2 Jahre versucht. Und gerade am Ende 21, Anfang 22 waren die Verbindungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten sehr, sehr stark benutzt. Und Biden hat öffentlich gewarnt, dass es, wenn wir das irgendwie nicht jetzt verhüten, wird es einen Krieg geben. Wobei, ich war damals auch in einer Sendung und jemand warf mir vor, wir wollten nur Kriegangst hier verteilen. Dass es wird nie einen Krieg geben, die Russen wollten nur Frieden haben, etc. etc. Naja, haben wir gesehen. Um Deutschland zu verstehen, bedeutet, dass man versteht, auch wenn Deutschland nicht richtig reagiert oder vielleicht reagiert auf eine Weise, die für andere Menschen nicht vollziehbar ist.
Aber Sie könnten mit Ihrer diplomatischen Erfahrung im Kreuz vielleicht manchen Deutschen die Angst nehmen, wenn Sie jetzt sagen, Wladimir Putin wird die nukleare Karte nicht spielen, Wladimir Putin wird den Krieg nicht in NATO-Staaten tragen, nicht nach Polen, nicht ins Baltikum, schon gar nicht nach Deutschland.
Ich kann das natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, die Chance, dass er das tun würde, vor allem den Krieg in NATO-Staaten einführen. Erstens, weil das wäre ein Angriff auf NATO und das heißt ein Angriff auf die Vereinigten Staaten. Aber zweitens, seine Soldaten, seine Militärs haben bewiesen, dass sie nicht mehr über den Straßenrand schauen können, geschweige in Polen oder Deutschland einziehen können. Die haben nicht die Fähigkeiten, das zu tun. Dann sagt man, na ja, dann wenn wir ihn zu sehr in die Ecke drängen, dann wird er seine Kernwaffen benutzen. Na ja, man kann das nie ausschließen, aber man muss mit der Annahme leben, dass auch die Leute in Russland, die das alles kontrollieren, das nicht zulassen würden.
Ich glaube, tröstlicher kann unsere Botschaft nicht werden, weil die Lage ist, wie sie ist. Herr Kornblum, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön, dass Sie heute bei Phoenix persönlich unser Gast waren. Und natürlich Ihnen vielen Dank, dass Sie uns zugeguckt haben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.